The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Er ist Schauspieler, Sprecher, Sänger und Moderator. Mein erster Mystery-Gast. Direkt aus den 80ern. Ich bin mit ihm groß geworden. Es ist mir eine besondere Ehre. Ladies and Gentlemen, Mr. Ron Williams. Ich begrüße die Legende Ron Williams. Ich sag's jetzt nochmal. Die Legende Ron Williams in meiner Sendung. Lieber Ron, herzlich willkommen.
Ja, servus. Gern da. Hat gedauert.
Ja, ich hab gar nicht mehr dran geglaubt, aber am Ende wird alles gut.
Ja, hey, progress is our most important product. You know that, right?
Ja, absolut. Okay. Absolut. So, Legende, ja, aber das hatte ich schon mal vorher am Telefon auch zu dir gesagt. Ich bin mit dir groß geworden, aber das hörst du nicht so gerne, oder?
Mich stört das nicht. Ich bin nicht einer, der sich zaudert, wenn er sein Geburtsdatum erwähnen muss. Hey, ich bin stolz, geboren 42 und bin stolz, mein altes, nein, das schämt mich. Das ist ein Kompliment, weil ich höre das öfters, dass Leute mir auf der Straße oder sogar Piloten, wenn ich Lufthansa fliege, kommt der Pilot raus und sagt, hey Ron, ich wollte nur sagen, ich sage, du einsteigen, Sie einsteigen. Ich habe Sie mit meiner Kindheit aufgezogen, mit Spaß am Dienstag und Musikszene und so. Das ist schön.
Ja, ja. Passiert nicht jedem. Nee, passiert nicht jedem. Also ich wäre froh, wenn das später mal jemand zu mir sagt. Falls ich so alt werde. Jetzt darf man ja sagen, du bist 83 Jahre alt. Ich glaube, du bist mein ältester Gast bisher.
Nein.
Ich glaube, nein. Doch, ich oh. glaube.
Oh. Zeitzeuge nennt man das.
Zeitzeuge.
Ja. So heißt das, glaube ich, ja.
Nein, aber ich finde das wirklich ganz klasse. Also deswegen habe ich das nochmal so erwähnt, wenn ich mir vorgestellt hätte, früher, du warst früher so viel überall irgendwie. Man hat dich erstmal so, als ich dich wahrgenommen habe. Ich weiß, du hast vorher natürlich viel ganz, ganz andere Sachen gemacht, aber als man dich wirklich medial wahrgenommen hat, warst du im Grunde wie überall, hatte ich das Gefühl. In jeder Sendung, in jeder Spielshow, war Ron Williams,
Vielleicht war das ein Fehler.
Nein, das war doch kein Fehler. Ja, für dich meinst du?
Nein, manche Sendung war schon. Am Anfang, um bekannt zu werden, da geht man zum Sat.1, einmal vielleicht zu viel oder zu einem privaten. Aber ich war eigentlich ein ARD-Künstler, WDR, das seriöse Fernsehen damals. Und dann kamen die Privaten und es hieß immer, nicht so oft bei Sat.1 sein, weil RTL und dann bist du dann so nicht einer von den, ne? Und das war halt, ich sag nur wie Punkt. Und so, da habe ich da 100, 200 Sendungen gemacht oder was. Waren lustige Sendungen, aber man hat mich oft gesagt, warum machst du, du brauchst das nicht, du musst da nicht hin. Hey, man muss ein Publikum gewinnen und das ist oft, ja, Leute, die auch Sat.1 schauen. Und nicht nur 30 oder ARD, ne?
Ja, weil du eigentlich ja auch ein bisschen so mehr aus so dieser auch Kabarett-Ecke kommst, gell? Ganz früh, so hast du eigentlich angefangen, gell?
Ja, genau. Stuttgart, Renitenztheater 1900. Boah, wenn ich es selber sage, denke ich, 65! Jesus Christ! Das ist ja... Ja, da war Deutschland noch gerade im Stehen, sagen wir so. Das war diese Zeit, wo man sagte, ja, das Land wird jetzt hier neu gestaltet. Das war die Zeit Gerstenmeier und Willy Brandt und die ganz großen Politiker und die großen Kabarettisten. Und diese Jahre waren sehr spannend, als Amerikaner, als GI da, ex-GI, das alles zu erleben. Es war schon toll. Ich bin schon ein Zeitzeuge, das sage ich ganz deutlich, ja.
Auf jeden Fall. Also du hast mit Radio wenn man sagt so medial, du hast Radio gemacht beim Militär, gell?
Ich war jetzt, um das korrekt zu sagen, ich war ausgebildeter Militärpolizist 1961 in Georgia, in ein sehr rassistisches Land damals, Bundesstaat Georgia. Da war ich in Augusta, Georgia, in einer MP-Schule, fast 4 Monate ausgebildet und dann nach Virginia als Polizist gedient. Und dort so viel Rassismus erlebt, so viel persönliche Scheiße erlebt, dass ich gesagt habe, Mann, nie wieder in diesem Land quasi im Kopf. Ich wollte raus und da habe ich die Angebot bekommen nach Deutschland oder Japan. Ich habe Deutschland ausgesucht und bin hierher gekommen und bin umgebaut, das heißt umgeschult auf AFN, das heißt Radiosprecher und Printjournalist. Und das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht in Stuttgart als Radiosprecher AFN Stuttgart und dann für die Presse für Stars and Stripes oder Overseas Weekly, die zwei große Zeitungen für amerikanische Soldaten damals. So, das heißt, ich war von MP, von Polizist zur Presse gegangen und habe dann hier in Deutschland dadurch mit meinem Presseausweis konnte ich überall hin. Und das war mein Schlüssel, um dieses Land zu erkundigen und zu kennenzulernen, ja.
Und diese Umschulung, war die von dir?
Militär.
Ja, ja, aber hast du von Militärpolizist zum Radio oder zur Presse sozusagen gewechselt bist, kam der Antrieb von dir? Wolltest du das?
Ja, weil die Geschichte ist länger, das dauert zu lang vielleicht zu erzählen, aber ich hatte in der Armee sehr heftige rassistische Geschichten. Ich war der einzige Schwarze in einer Militärpolizeieinheit in Virginia, in Fort Belvoir, Virginia, außerhalb Washington, D.C., der Hauptstadt. Und ich war der einzige Schwarze. Und ich aus Kalifornien, sehr liberalen Kalifornien. Oakland, Heimat der Black Panthers, Angela Davis, etc. Und ich komme da nach Virginia. Das ist wirklich Dixieland. Das ist rassistisch wie sonst was damals. Und da war ich dann halt anders als die anderen Schwarzen. Und da hat man mich nicht so gemocht. Dann habe ich viel Ärger bekommen. Und dadurch habe ich gesagt, pass auf, bevor ich hier mein Leben riskiere, denn ich wurde einmal mit einem Bajonett angegriffen von weißen GIs und die wollten mich abstecken. Das ist eine lange Geschichte. Dann habe ich gesagt, ich muss hier raus. Und hatte Glück zu Glück. Das war wirklich, das ist ein Film. Die Tante, meine Tante, die Schwester meines Onkels, war zufälligerweise Chefsekretärin bei meinem eigenen Kongressabgeordneten aus Kalifornien in Washington. So, ich bin hingegangen und habe gesagt, du, ich halte das nicht aus in dieser Einheit. Ich möchte einen anderen Berufsweg machen. Und das ist nicht sehr leicht, wenn man ausgebildet ist und viel Geld von der Armee bezahlt ist, um dich zum MP zu machen. Da hat mein Onkel gesagt, dann geh zu meiner Schwester und besprecht das mit ihr und dann zum Kongressmann. Herr Cohelan, Jeff Cohelan. Ich bin hingegangen in sein Büro in Capitol und habe gesagt, pass auf, ich werde hier rassistisch jeden Tag und so. Der hat ein Letter von meinem Kongress an das Verteidigungsministerium, an Pentagon. Und hat erzählt, was ich da erlebte. Und das geht nicht. Und ich wurde zitiert von meinem Einheit, von meinem Opas, er würde mich hinein in sein Büro, hat mich gesagt, was erlauben Sie sich, Soldat, dass Sie über meinen Kopf an das Pentagon, pass auf, ich habe hier mit anderen Offizieren erzählt, die wollten es nicht wissen, ich will mein Leben hier nicht verlieren, das Schwarze hier in diesen Einheit und ich will hier raus. Und da bekam ich die Angebote von Armee, was wollen Sie werden? Ich sage, gut, ich kann gut reden, ich bin schnell, ich würde gerne Presse oder sowas, oder Radio, Rundfunk. Und da bekam ich diesen Angebot, eine kurze Umschulung, es ging schnell bei mir, zur EFN-Sprecher und Journalist. Und deshalb kam ich nach Stuttgart als nicht GI-Polizist, sondern als Pressemann. Und das war super, ja. Das war die Geschichte, kurz erzählt.
Das ist toll, toll. Ich habe leider diese schlimme Geschichte mit diesem Bajonett mir angehört. Die hast du in einem Interview, ich glaube, war für ein SWR oder so, hast du dir erzählt, dass du da eben im Grunde ja um dein Leben gebangt hast.
Ja.
Weil du mit einem Mädchen Eis essen warst oder so, mit einem weißen Mädchen dann? Wie schlimm.
Harmlos. Ja. Aber es war 1961, ja? Ja. Dr. King war gerade, seine Beine gerade bekommen, war gerade am nicht abheben. Und ich, California, black guy, who gives up, you know, I don't care about you guys, your southern shit. I'm from California, man. I'm from Oakland, San Francisco, you know, liberal. Und dann gehe ich da mit diesem Mädchen da, lernen sie kennen. Sie war Tochter von irgendeinem weißen Oberst. War ein nettes Gespräch, gar nichts. Nur Eiscreme essen zusammen und da liefen da diese Jungs vorbei wahrscheinlich. sahen mich. Und das war denen ein Schlag ins Gesicht. Was erlaubt diese Nigger mit unseren weißen Mädels und bla bla bla. Und dann haben sie mich dann halt diesen sehr unangenehmen Erlebnis vorbereitet. Und ich habe nicht alles erzählt in diesem Interview. Meine Uniform wurde im Schnee gefunden, meine Stiefel waren mit Messer, mit Bajonetten aufgeschlitzt, meine in Dreck, es hat geschneit und ich hatte eine Inspektion am nächsten Tag. Es ist eine lange Geschichte. Es war, jeden Tag war was. Man wollte mit mir im Auto nicht unsere Dienstfahrten machen, als Bullen. Zu zweit immer und ich musste immer mit irgendeinem weißen Rassisten, der neben mir saß und nicht mit mir redete, weil nicht. Und das war eine Tortur. Und da habe ich als schwarzer Amerikaner wirklich, leider Gottes, gemerkt, wie intensiv dieser Rassismus im DNA der USA verankert ist. Und das habe ich überall getroffen, bei Offizieren und Unteroffizieren. Es war, als ich nach Deutschland kam, da habe ich dann, das hat bei mir gearbeitet, weil hier habe ich es auch erlebt bei Sergeants und Offizieren in Stuttgart. Da wurde ich auch einmal von drei, zwischen Stuttgart und Kornwestheim. Das ist ein Städtchen zwischen Kornwestheim, ist zwischen Ludwigsburg und Stuttgart. Da lief ich einen schönen Sonnentag in meiner Uniform da, lief ich da von einer Base zum anderen. Ich wollte da Freunde besuchen. Und drei weiße Jungs haben mich begegnet, alleine auf diesem Weg, haben mich umzingelt. Und haben dann mich angefangen, mit mir so diesen Scheiß zu machen. Ich war alleine. Da haben sie meine Brieftasche verlangt. Fanden da drin ein Foto von einer Highschool-Freundin von mir, Susan King, eine sehr schöne Blondine. Und da haben sie das gesehen und haben gefragt, was sucht hier ein weißes Mädchen in deiner Brieftasche, du Nigger? Und da haben sie mein Foto hier vor meinem Augen, das einzige Foto, die ich hatte von Susan, auseinandergerissen.
Nein.
Im Dreck. Nein. Ich sage, so an Dinge, die mich immer wieder, ja, immer wieder wehtaten, aber auch mich bewusst machte, dieses Land, dieses Amerika, hat nie mit diesem Rassismus wirklich sich damit beschäftigt. Wirklich nie, eigentlich nie. Und das sehen wir heute auch wieder. Und da habe ich gesagt, Mensch, lohnt sich da hier zurückzugehen? Oder kann man hier vielleicht diesen New Germany vielleicht eine neue Heimat finden? Und dann erlebte ich hier in diesem Land mit all seinen Geschichten, wir wissen ja, was da los war, aber ich sah ein junges Land, was versucht, die Demokratie wirklich in sich aufzusaugen und zu leben und mit ihrer Vergangenheit ernsthaft und tief auseinanderzusetzen, Fernsehen und Stern und diesen Berichten mit Holocaust über Survivors, Überlebenden und Zeitzeugen. Und da sah ich das, ich sagte, Mensch, wenn die USA eine Woche lang nur mit ihrer Geschichte so arbeiten würde, nicht wahr? Wie wir die Indianer ausgerottet haben oder wie wir die schwarzen Sklaven und so weiter, dann wäre Amerika heute auch viel weiter, aber niemals. Nein, 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 nein. Aber dieses Germany, dieses böse Nazi-Deutschland, boah, die machen das, was eigentlich die USA hätte machen sollen, seit Ewigkeiten. Und das hat mich so beeindruckt, dann lernte ich Willy Brandt kennen persönlich und durfte mit ihm reisen, als Pressemensch. Später erzähle ich das und bei Focus on Europe, meine 7 Jahre bei Deutsche Welle Fernsehen. Und lernte ihn aus der Nähe, hörte ihn, sah ihn. Er war immer mein Held sowieso. Und dann lernte ich anderen Politikern hier persönlich kennenlernen und sah, hey, hier versucht man wirklich, ein Land demokratisch und mit diesem wunderbaren Verfassungssatz. Ich sagte, Junge, das hat mich so beeindruckt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich einen riesen Bogen gemacht, aber das hat mich diesen, weil du fragst, warum ich geblieben, weil das war der Grund. Dieses Land hat mich einfach, ja, einen besseren gelernt. Ich habe dann gesagt, ja, hier lohnt sich, Kinder zu machen. Hier lohnt sich, eine Karriere aufzubauen. Und dann, ja, schau, ich hatte die Chance, ich lernte Leute kennen und da können wir darüber reden, wie und wo, aber es war ein wunderbarer Geschichte. Ich bin heute froh, dass ich noch da bin. Noch froh.
Und was denkst du denn, wie oft bist du in Amerika noch heutzutage?
Selten. Das letzte Mal war ich dort in Urlaub in Kalifornien, wobei, ja gut, ich war in New York ein paar Mal so beruflich kurz und so. Da habe ich Harry Belafonte in seinem Büro getroffen und da habe ich geprobt, da eine Show dort in New York für Europa. Aber ah ja, seit Obama nicht mehr. Ja. Und das ist schade. Aber es ist schwierig. Außerdem, meine Theatertourneen oder die Termine, die sind oft so, dass du nicht frei kommst, richtig, um einen verlängerten Urlaub zu machen irgendwo. Leider, ich habe seit langer Zeit keinen Urlaub gehabt. Muss ich bald ändern. Deshalb kann ich nicht so oft drüber gehen. Aber meine Familie ist weg. Ich bin der Letzte. Ich habe doch einen jungen Cousin, zweiten Cousin. Wir sind die letzten zwei von einer langen, langen Familie, einer langen, langen Familiengeschichte. Wir sind die letzten Lebenden. Und meinen deutschen Sohn Julian hier, mein halbdeutschen Sohn ist der Letzte. Und meine Tochter hier, Ariane, und meine Enkel. Wir sind die Insel, die Deutschlandinsel, und mein eigener Cousin in Amerika. Wir sind die Letzten der langen Kette unserer Familie, ja.
Und was, also deswegen meinte ich eben, wie oft bist du in Amerika? Also wie sehr kriegst du dann das eigentlich mit, wie heutzutage Amerika ist? Und hat es sich denn jetzt, wenn du sagst, so diese Rassismuserfahrung in den Südstaaten zum Beispiel, ist das heute noch genauso deiner Meinung nach? Oder hat sich das verändert?
Nein. Es hat sich nur andere Kostüme angezogen. Es ist wie ein Schauspieler, der sich anders verkleidet, aber bleibt gleich. Nein, das hat sich natürlich, klar, in Gesetzgebung hat sich natürlich vieles, Gott sei Dank, verändert. Das war das Ziel auch von einem Dr. King oder der Bürgerrechtsbewegung oder die ganzen Tausende von schwarzen und weißen Menschen, die da mitgeholfen haben. Und Gott sei Dank, diese demokratische Partei, nicht die republikanische, sondern die demokratische Partei, die neue, nach Roosevelt. Diese Partei mit all seinen Schwächen ist die einzige politische Partei in Amerika unter den zwei, das heißt, den Republikanern, die Independents zählen nicht, was tatsächlich immer wieder versucht hat oder haben, die Gesetze oder die sozialen Struktur Amerikas fair zu gestalten für allen. Es gab nur eine Partei, die immer dagegen funktionierte, aber es war die Republikaner. Lange vor Herrn Trump, lange vor den Bushes, es war immer so, wenn man genau hinschaut, wenn man genau die Versuche schwarzen und braunen Menschen zur Seite zu schieben oder in Ecke zu halten, es waren immer die Republikaner. Und das ist Faktum. Sklaverei natürlich vorbei, klar, aber diese institutionalized racism, das heißt, man wird immer wieder, ob man Jobsuche ist, ob Wohnungssuche oder Bankkrediten oder man wird immer anders behandelt als ein Weißer. Punkt. Wenn man verhaftet wird oder wenn man in einem Gericht steht, oder wenn man beim Arzt in einer Notsituation ist, beim Arzt wird man anders behandelt zu 90% als Schwarze, als ein Weißer. Das ist Fakt. Fahr du nach Alabama, Mississippi oder auch in Upper New York State und geh in den kleinen Städtchen und schau, was da los ist an Infrastruktur und da kriegst du, das ist ein Schock, weil man sagt, Moment mal, das hier ist die USA, number one, I mean, the most powerful country on earth, und bla bla bla, und dann siehst du, wie brückig das alles ist. Ich tue mich dauernd da hinein, und ich habe Freunde in New York, Freunde in Texas, Freunde in Kalifornien, die mich dauernd schreiben, und ich bin in Touch mit den Leuten und höre, was sie sagen, und ich rede hier mit Amerikanern, und ich bin immer noch, and I'm an American regardless how long I've been in this country. I'm still a Californian and I still have that California brain. Und ich versuche das irgendwie nicht zu verstehen. Und drum, ich kenne meine Pappenheimer, die Amis, und ich kenne meine deutschen Pappenheimer auch. Und deshalb bin ich hier mit meiner Organisation. nicht mit uns. .org, das ist mein Verein. Wir haben heute 18 Uhr ein Meeting mit allen unseren Leuten. Wir waren gerade in Berlin 3 Tage bei der Bundestageröffnung, haben tolle Interviews gemacht mit Bodo Dings von der Linke. Wir haben mit unseren outgoing Innenministerin ein schönes Interview gehabt, mit den JUSO-Vorsitzenden, mit grünen Politikern, mit anderen Leuten. Und wir versuchen das jetzt zu erweitern, denn dieser Kampf gegen diese bestimmte Partei AfD ist etwas, was ich finde, wir sollten sehr ernst nehmen.
Man hat ja früher so gesagt, die ganzen Trends aus den USA, die erreichen uns im Grunde immer 20 Jahre später. Und dann haben wir, oder so wie meine Großmutter sagte immer, ja, irgendwann haben wir die gleichen Zustände wie in den USA. Also sie war, weißt du, es war natürlich noch so eine andere Generation, ja, aber trotz alledem. Und jetzt ist die Frage, ist das auch ein bisschen, also ich meine, Trump war ja zum Beispiel auch schon mal an der Macht, ist das zu uns herübergeschwappt, zum Beispiel auch, dass die AfD so stark geworden ist, also dass die Bevölkerung hier auf einmal auch sagt, so hier, das geht so nicht mehr weiter und diese ganzen Parolen?
Ja gut, ich meine, wenn die etablierten Parteien da nicht, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Positionierung, ihre Argumente klar rüberzubringen und wenn sie immer wieder, leider Gottes, wie das in der Politik ist, Fehler machen und dann nicht in der Lage sind zu sagen, es waren Fehler und stattdessen nicht wahr, denn you're inviting people to look for other political, you know, places to go to. And das ist bei uns auch so. Und wenn da Propaganda gut gemacht ist und die sind AfD auf TikTok und so, die sind leider...
Ja, die erreichen auch viele junge Leute, muss man sagen. Ja,
das ist es eben. Und man muss rauskriegen, warum und wo sind die Punkte, welche Knöpfe können die drücken, die wir nicht drücken können oder nicht bis jetzt konnten, um Leute zu gewinnen? Was ist da los? Und ich fürchte, und das ist das, was ich meine, ich fürchte, es sind genau die bei vielen Leuten leider tief versteckte oder noch Vorurteile und missverstandene Meinungen über Fremden, über der Fremde, über Leute, die anders aussehen wie ich und woanders herkommen und so, mit anderen Religionen. If you can stir the pot there, das haben die Amerikaner immer gekonnt. Ich meine, das hat lange bevor Trump, aber das ist eine, da muss man anders dann erzählen. Das war immer das Problem. Waren die Asiaten, waren die Mexikaner sowieso, und wir Schwarzen sowieso, obwohl wir hier, weil wir waren immer so, trau kein Neger, weil wenn er einkaufen geht, Obama hat selbst erzählt, wenn er in einen Laden ging, einen Juwelierladen oder was, der Detektiv war immer hinter ihm her, das habe ich auch erlebt. Oder ich habe einen Freundin hier in München, sie ist eine gefeierte Open Diva, weltbekannt, Name darf ich nicht sagen, aber sie sagt auch, sie hat erzählt, wenn sie in den Laden ging hier in Deutschland, dass die Verkäuferin hinter ihr her, ob sie dann was hier nicht mal in den Taschen und so, nicht mal, das heißt, dieses immer noch versteckte Misstrauen.
Vorurteile halt.
Ja, Vorurteile. Und wenn man das gekonnt noch nicht immer ticken anschieben kann, dann hat man schon Leute gewonnen. Ich habe immer gesagt, Gott sei Dank gibt es Fußball, weil durch Fußball und durch den vielen Jungs, die meine Hautfarbe haben, hat Deutschland einen riesen Schritt gemacht, glaube ich echt, in Akzeptanz gegen die Fremden, weil, hey, Sané oder der oder die oder Hallo, ja, aber kann der ist geil, der kann Fußball, der schießt die Tore, ja, so, den mögen wir, ja, oder der Sänger, der Rapper, der, das heißt, wir gewinnen diesen Leuten über diesen Umwegen, nicht wahr, Sport, Entertainment, aber schau, wie die Schwarzen im Bundestag sind, weil, glaube ich, weiß nicht, warum, Warum so wenig Türken? Warum so wenig Fremden in diesen? Als ich im Fernsehen hier anfing, ich war der Erste. Roberto Blanco gab es natürlich, Billy Moe gab es als Sänger und so, die haben ab und zu mal im Fernsehen was gemacht. Aber eigene Sendungen, moderieren, vor der Kamera sehen, da gab es keinen. Ich war der Erste. Und da habe ich immer gesagt, wo sind meine wo sind die Afrodeutschen hier? Wo sind die Türken vor der Kamera? Damals gab es keine Türken. Ich habe immer gedacht, wieso? Weil du bist so jung und musst du wissen, aber ich habe da in Talkshows immer dieses Thema gebracht. Wo sind die Türken? Warum gibt es keine schwarzen Rollen für Afrodeutschen? Die sind auch hier. Und das war auch so eine Zeit, wo das, aber hier passiert es denn. Hier haben die was gemacht und auf einmal war das da. Und wenn man die Werbung heute sieht, das ist keine Werbung, wo der Mann keine schwarze Frau hat oder ein schwarzes Kind. Weil es das heißt, man versucht hier dieses so zu vermitteln. Und das finde ich wunderbar. In Amerika hat man das leider nicht getan. Ja, dieses Erkennen, dass dieses Deutschland zwar diese furchtbare 12 Jahre Hitler durchgemacht hat und schrecklicher Rassismus, Antisemitismus, furchtbar, aber daraus was gelernt hat und sich bewusst gesagt, so setzen wir uns das auseinander, das ändern wir.
Ja, also wobei ich da auch denke, weil du das eben gerade von der Werbung gesagt hast, ich glaube natürlich, dass man durch die Migration jetzt speziell in den letzten Jahren natürlich auch eine ganz andere, also die Bevölkerung verändert sich halt, sage ich mal, und man natürlich auch wie eine andere Kaufkraft hat und dadurch natürlich auch, muss man sagen, glaube ich, die Werbung anders gestaltet. Also es ist nicht nur diese, die christliche Motivation
dahinter. Nein, ich bin nicht so naiv. Na klar, Christoph, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft.
Ja, das ist
mir klar. Das muss ich doch nicht sagen. Aber die Amerikaner haben auch schwarze Leute in der Werbung. Ja klar, haben auch. Aber es hat nichts geändert an diesem Verhältnis, wie man mit Schwarzen umgeht, in Banken, bei der Polizei, vor Gerichten. Das meine ich. Ist nicht konsequent, sondern hier ja, aber wir erlauben eine Clique, wir erlauben einen gewissen Prozentsatz, die dürfen, aber der Rest halten wir schon.
Aber weißt du, ich kenne aus Situationen schon, also ich arbeite ja noch nebenberuflich in der Gastronomie, ich bin Barkeeper, ja, jetzt schon seit einiger Zeit und da lerne ich ja viele Leute kennen und immer wieder und ich habe zum Beispiel sehr viele, auch einige zum Beispiel Migranten kennengelernt, die mir immer, auch junge, also gerade junge Migranten zum Beispiel, die mir immer gesagt haben, öfter mal gehört haben, es ist zum Beispiel schwierig, eine Wohnung zu finden. Wenn man kommt aus Afghanistan oder Pakistan oder so und dann will man mit seinem besten Kumpel eine WG gründen und dann kommt man zu einem deutschen Vermieter, der empfängt einen nicht mit offenen Armen.
Oh nein, klar.
Also das passiert trotzdem. Also.
Ja, klar, aber nicht in dem, es gibt Rassismus und es gibt in allen Gesellschaften, ich habe in England gelebt, in Schottland gelebt, ja natürlich, in der Schweiz, das habe ich nicht besprochen, das ist klar. Deutschland ist überhaupt nicht perfekt, nein. Und es gibt Idioten überall. Wenn du die meisten, was ich erlebe, und ich bin, wenn ich mit Schwarzen rede, ob das Ausländer sind, Afrikaner sind, Studenten, die sagen nicht, oh, was ein furchtbares Land hier. Ja, ab und zu mal hat man dieses Problem, aber es ist weitaus nicht so schlimm wie bei uns in den USA. Tut mir leid. Es ist, wenn man das Glück hat, natürlich in einem finanziell in einem, zum Beispiel in Atlanta, in eine bestimmte Gegend zu wohnen, wo man finanziell gut aufgestellt ist und so. Aber frag da auch sogar. Es gibt Bücher, hab ich hier, über schwarze Millionäre, die sagen, und trotz meiner Millionen bin ich immer noch zweite Klasse. Und das spürt man immer wieder. Das ist was anderes. Dass ein Land wie Deutschland oder Frankreich oder Holland oder natürlich immer noch dieses Problem, das werden wir immer haben, weil der Mensch bleibt Mensch. Aber das ist in der Gesellschaft so verankert, dass es wirklich eine fest verschraubte Geschichte ist, so wie bei uns in den USA. so wie in Südafrika unter Apartheid fast. Das ist, tut mir leid. Dann, das ist ein Problem. Und ich habe selber in Deutschland Probleme mit Wohnungen gehabt früher. Und heute noch, obwohl ich für viele bekannt bin, habe ich ab und zu mal auch, dass dieser ein Idiot, der vor mir steht. Ja, und? Das weiß ich doch. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Nichts, das ist klar. Nur das Land an sich, die Gesetzgebung, wie die Polizei mit einem umgeht, wie die Politik mit einem umgeht, wie man mit Wohnungsmieter, hier viele Schwarze haben eigene Wohnung, man, komm, der, ab und zu mal ein Idiot, okay, aber es ist nicht ein, es ist nicht so tief in der Gesellschaft als eine allwertiges, all, immer wieder, wenn, schau, wenn ich in Amerika bin, auf Besuch und ich fahre nachts durch die Straße, ich bin zweimal von Polizei angehalten worden, nur bei einmal, weil ich einen Rolls Royce fuhr von einem Freund in L.A., Hollywood, der hat mir das Auto geliehen, ich durfte, und da wurde ich angehalten, ich am Auto, am Wand und am Auto und hier mit, ja, warum? Weil ich ein Schwarzer war, im Auto. Wenn Jamie Foxx, Jamie Foxx, kein unbekannter Schwarzer, das sagt, er schreibt, steht auf, ein Sonntagmorgen, will mit deinem offenen Bentley mal auf den Pacific Coast Highway rauffahren, frühstücken, sitzt in seinem Auto und fährt da durch und wird von einem weißen Bulle angehalten und da schikaniert bis ins Letzte. Wo wollen Sie hin? Wo kommen Sie her? Ist das Ihr? Und er sagt, hey, Jamie Foxx, die jeder kennt. Und er sagt selber, Denzel Washington, wenn man die Geschichten hört, was diese Leute erleben. Ich habe mit mehreren von den großen Leuten kennengelernt. Und die haben mir erzählt, selbst sitzen in ihren teuren Beverly Hills Wohnungen oder ihr Cottage unten am Malibu, was sie erleben noch als Star, als Name. So, es ist immer noch da in Amerika. Das ist das Schlimme.
Ja, ja, nee, das glaube ich dir ja. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Das ist ja auch, ist, also natürlich, ja. Ich glaube natürlich, dass dementsprechend auch die Deutschen haben ja auch immer eine sehr ambivalente Beziehung zu Amerika. Wir sind auf der einen Seite so geprägt, wenn man, ich bin 1977 geboren und dann die ganzen Amerikaner waren natürlich hier stationiert, über, also auch hier bei uns in Darmstadt zum Beispiel waren die stationiert, die ganzen Kasernen sind ja jetzt, alle, das sind alles Wohnungen und so weiter, das hat sich alles total verändert. Man war sehr amerikanisiert, also man war sehr, man ist mit den Serien, mit den Filmen groß geworden und so weiter. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch teilweise Zeiten gehabt, wo so ein Anti-Amerikanismus auch da war. Ja, wo man, das gab es immer mal wieder. Das ist jetzt auch wieder da. Es gab aber schon mal eine Zeit, wo es extremst so war. Vielleicht auch aus nachvollziehbaren Gründen, aber deswegen haben sich die Deutschen auch immer, also weil du das vorhin auch sagtest mit Ronald Reagan und so, ich glaube, Ronald Reagan war für viele hier in Deutschland schon eine große Hassfigur. Also so ein bisschen dieses, auch die ganzen Filme in den 80ern, dieses Reaktionäre, diese wie Rambo-Filme, was er sich auf die Fahne geschrieben hat und so weiter. Das war hier, glaube ich, für eine Generation, die so in den 60ern groß geworden sind oder geboren worden sind. Das ist ganz kritisch, was die Amerikaner damals gemacht haben an Unterhaltung. Ja, und jetzt ist die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist jetzt, als du hergekommen bist und gerade als du dann, als deine Karriere begonnen hat, war das nicht, weil man hier auch teilweise manchmal diese Unterschiede macht, wenn man sagt, und das hat man schon immer, glaube ich, gemacht, also wenn man die Deutschen, der klassische Deutsche sagt so, ja gut, also Ausländer, das sind für mich jetzt vielleicht Araber oder Türken oder so, aber jetzt keine Dänen oder Schweden oder Engländer, weißt du, so, das ist immer, hat immer so andere. Hast du dich denn in deiner Karriere so am Anfang hier in Deutschland auch so ein bisschen wie so der Exot, auch so ein bisschen, dass man
ja, sich sowieso
mit nur, dir geschmückt hat? Also,
nur,
dass man
ja klar, das, ist die, das war, der war auch immer wieder, diese, dass nicht sich in diesen Falle zu bleiben oder zu fallen, dass man als ja, wie du sagst, Schmuck, als Aushänger, nicht wahr? Yes. Und unser Neger, unseren, als ich nach Stuttgart kam, ich habe die Sprache ziemlich schnell drauf, auch Schwäbisch, und war ein Talent von mir. Und da habe ich dann mal zum Beispiel, eine Dame hat mich wirklich gesagt, Herr Williams, Sie sind aber kein echter Neger, nicht wahr? Und ich sage, wie meinen Sie das? Ja, Sie haben, Ihre Nase ist nicht so flach und komisch, Sie haben da keine dicke Lippen und so. Sie sehen, wenn Sie weiß wären, würden Sie aussehen so wie eine von uns, nicht wahr? Und dann habe ich schnell, wie ich vorher gesagt habe, ja, schnell gefragt, das ist seltsam, ja, stimmt. Aber die sehen auch nicht wie ein Deutscher aus. Sie sind nicht groß, nicht blond, sie haben keine blauen Augen, sie sind klein und sie können vielleicht türkische Einfluss haben oder was. Und die meinte, wie bin ich? Ich meine, es könnte sein, man weiß ja nicht. Und, aber das war oft der Fall. Und dann, deshalb meinte ich mit Sat 1 und mit diese, weil der lustige Neger, der Lachende, ja, der immer, der gut drauf ist, der dieses Image und das hat natürlich Billy Moe, nicht Billy Moe, aber auch, obwohl er es nicht so meinte, war ein ganz gescheiter Kerl, aber dieses, ich kaufe mir lieber einen Tirolerhut und so, dieses Schlagerzeug und dann Blanco mit seinen, nicht mal, diesen augenrollenden Zähne, ne, und diese Bundesbimbo-Geschichte, da habe ich mir gesagt, ich will kein Bundesbimbo werden, ich will nicht diesen Neger von nicht. Und da habe ich Gott sei Dank durch meine politische Kabarett und literarische Kabarett Anfänge damals, durch diese Zeit in Berlin bei den Stackelschweinen, wo ich nächtelang mit Wolfgang Neuss oder mit Wolfgang Grüne und die ganz großen Achim Striezel und die ganz großen Kabarettisten da, als Benjamin am Tisch sah und das aufsaugte, hörte ich eine andere Sprache, erlebte ein anderes, und welche Ex-GI konnte das? Wo, wie? Und dann gleichzeitig war ich davor Chauffeur bei einem SS-ehemaliger Oberst, Präsident Gustav Witten. Großer Mercedes 300 durfte ich ihm durch Deutschland chauffieren. Er sitzt hinten, erzählte seine Geschichten, traf seine Jungs da in Jungholz, wie hieß es da hinter Zugspitze, da in Österreich, wo er dann Dornknatt und Skat spielen und erzählen aus dem Krieg Nordafrika und ich daneben am Tisch und das alles. Das heißt, ich hatte die Chance, dieses Land von allen verschiedenen Ecken, alten, neue, Soldat, und Politiker, Brandt, wenn ich die Liste dir sage, mit wem ich saß, wo ich war. Und dieses hat mich halt ein Bild von dieses Land gegeben, wo ich sah, trotz allem, diese europäische Verankerung und in einer Art Humanismus, trotz allem, da war immer noch die Kirche eine Rolle, die Versuche in Wahrheit in Journalismus. Und es war nicht dieses glatte, schnelle Verkaufe, Snake Oil Salesman. America, it's all about the deal and getting it done and moving. And it's a different culture, it's wonderful. Schnell, aber sehr oft oberflächlich. Intellektuell meistens so, nicht das. Ist ein anderes Ding. West Coast, Ostküste, Flyoverland. Und ist nett, aber
man will gerne. Ich glaube halt auch bei uns in Deutschland ist es halt auch so. Also ich habe gefühlt in der Schulzeit haben wir nur den Nationalsozialismus durchgenommen, ja. Also so in Erinnerung habe ich das. Wir haben Zeitzeugen gehabt, die uns da besucht haben, uns das erzählt haben. Wir haben das nicht alle, aber viele von uns haben das zum ersten Mal in der Schule gehört, was in Deutschland abgegangen ist, zu Zeiten des Nationalsozialismus. Unsere Eltern haben das uns nicht so sehr erzählt, muss ich sagen. Und wir haben später rausgefunden, was teilweise unsere Großeltern damit zu tun hatten. Deswegen haben es uns unsere Eltern auch nicht erzählt. Also das war, glaube ich, auch der Grund. Und wir waren schockiert, aber wir haben das auch so, und damals gab es, glaube ich, noch mehr diese ganzen Dokus über Hitlers Helfer, Hitlers Schuhe, Hitlers Hunde, alles, was es so gab. Und wir haben eigentlich ganz viel damit zu tun gehabt, uns damit auseinandergesetzt, sodass wir manchmal das Gefühl hatten, wir waren selbst mit dabei. Und dann natürlich so ein bisschen so diese Schuld, die man trotzdem, und ich glaube, das hat sich so in der Allgemeinheit durchgesetzt, also dass man letzten Endes, wir haben überall unsere Mahnmale und so, wir setzen uns damit aktiv schon auseinander. Jetzt gibt es natürlich Leute, das muss man sagen, die natürlich sagen dann, das ist jetzt fast 100 Jahre her, jetzt ist mal gut und so weiter, ja. Also das sind dann öfter mal Leute, die auch gerne die Partei mit dem blauen Logo wählen, ja, würde ich jetzt mal unterstellen. Und ich kenne solche Leute, die mir das erzählt haben tatsächlich. Und dann denke ich, ja, Aber zu lange her ist es nicht. Also das ist es nicht. Das ist es vielleicht in 1000 Jahren. Dann kann man vielleicht nicht mehr verlangen, dass die Generationen sich noch daran zurückerinnern. Aber das ist Teil unserer Geschichte. Und wir hatten alle noch die Großeltern, die da aktiv mit dran mitgemacht haben oder auch nicht, aber da, oder Mitläufer waren oder was auch immer. Aber wir sind immer noch dafür extremst verantwortlich. Ja? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Unterschied, den du auch meinst, oder? Zu Amerika, dass man...
Ja, das meine ich ja. We would say, they rubbed your faces in it. You know, you were... You couldn't get away from it.
Yeah.
It was on television. It was on Stern. It was on Quick. It was all these magazines. You were faced with your past. When in America did America ever... Hat Amerika jemals aufgeklärt, was mit den wunderschönen, hunderte von Stämmen, von wunderbaren indigenous people in America, die Apache, die Comanche, die Blackfoot Indians, die Sioux, die Navajo, diese Iroquois, diese wunderbaren Kulturen, diese uralte, wunderbar naturverbundenen Kulturen, die uns weit voraus waren. Sogar Benjamin Franklin sagte, die Idee der Demokratie kam nicht von Europa, sondern von den Iroquois. Denn er hat gesehen, wie die ihre Demokratie aufgebaut haben, in ihren Longhats, wie ihre politische und soziale Strukturen waren. Indians, wir nennen sie Indians, aber wir waren natürlich Indianer, aber dank Christopher Columbus heißen die Indianer, ist egal. Wann hat Amerika jemals sich damit ausgesetzt? Wo gibt es ein Museum in Amerika, wo das... Wo? Nicht einmal einen. Mhm. Nicht ein Monument. Gar nichts. Nichts.
Also ich frage jetzt mal, ich weiß nicht, ob es vergleichbar ist, aber so wie Martin Luther King zum Beispiel und so, also so auch wie so einen charismatischen Anführer mit neuen Ideen, der das durchsetzt, hat sowas vielleicht bei so indigenen Völkern gefehlt?
Nein, die waren, das Sitting Bull war eine.
Ja gut, aber vielleicht dann zu früh noch oder so. Also
nein, er wurde nicht. Wie sollten die das ihren Propheten, es war der Aufgabe des Weißen, das zu tun. Aber er hat keine Antwort. Was? So einen wilden Mensch da, weg damit. Hey.
Ja, aber vielleicht so diese Zeit. Also ich sag mal so wie Martin Luther King, der dann irgendwie so diesen Marsch und so weiter, dieses Ganze, das war ja nochmal eine andere Zeit. Sitting Bull ist ja nochmal, weiß ich nicht, 80 Jahre vorher oder so, oder keine Ahnung, 100 Jahre.
Aber Indianer gibt es heute noch.
Ja, ja, eben. Aber ich meine nur, wenn man jetzt letzten Endes diese Bewegung, also weißt du, wo man jetzt sagt, zum Beispiel die afroamerikanische Bewegung, die haben ja auch... Die hat für sich ja, also die hat das ja aus sich heraus sozusagen, hat sie ja für ihre Rechte gekämpft.
Indianer haben auch gekämpft. Und
aber sie haben es ja irgendwie, aber irgendwie sind sie ja nicht so weit gekommen, oder?
Ja, weil man ließ sie nicht weit kommen. Man hat sie mit Gewalt immer niedergedrückt, immer gestoppt, verhaftet.
Aber warum haben es die Afroamerikaner-Bewegung, warum hat sie geschafft?
Weil wir anders gestaltet mit unserer Religion, mit der Kirche, durch diese Religion, durch diese Baptist Church, wenn es nicht für die Kirche gewesen wäre, und das ist das Seltsame auch noch, nicht mal unsere Religion, aber durch die christliche Kirche und diese Macht von Kirchen und Sonntag, jeden Sonntag Versammlung, jeden Mittwoch Prayer Meeting, nicht wahr, dieses Zusammenkommen, der Prediger war derjenige, der einen jeden Morgen, jeden Sonntag was sagen konnte und darauf hinweisen konnte, wie man sich verhält, etc. Deshalb King und die anderen, nicht nur King, gab es viele. Mein Großvater, ein ganz großer Prediger, Reverend Davis, ein ganz großer. Das heißt, die waren die Ausgebildeten, die haben Universität besucht, Theologen waren das oder Studierte. Und die waren dann, die Indianer hatten das nicht. Wer ging zu einer University von Apache oder Comanche? Who could speak English? Nah, very few. Und deren Sprachen wurden sofort ausgelöscht. Mhm. Die wurden ausgelöscht. Die wurden sofort auf ihren Reservations gesperrt. Um zurück zu was anderes zu kommen. Ihr habt natürlich auch durch euer Schulsystem, und natürlich, die ist nicht vollkommen, welche Schulsystem ist perfekt, Aber eine deutsche Schule in den 60er Jahren, verglichen mit einer amerikanischen Schule, in, sagen wir, eine kleine Stadt, wenn eine kleine Stadt hier nimmst, eine kleine Stadt in Oklahoma oder Nebraska oder irgendwie, da, das sind riesen, da ist eine Fälle, ein Fall von, ja, kannst du gar nicht vergleichen.
Riesen Unterschied, ja.
Ja, weil die Amerikaner berichten, Geschichte spielt nicht die Rolle, Weltgeschichte, die Rolle oder europäische Geschichte, die Rolle, die spielen müsste, um in Amerika ein Bewusstsein zu geben für alles, was außerhalb Amerika existiert. Der Amerikaner ist eigentlich auf Amerika fixiert, außer den Kriegen, wo wir kämpfen, da wissen wir Bescheid, wo Korea war und so weiter, auch klar. Der Rest ist so, ja, ist da. Und da war was, da war König das und da war Schlacht das und so, König Caesar und so. Da ist diese Verbindung zu einer Weltgeschichte, gibt es bei Amis nicht. Weil dies, wer will das wissen? Ich wohne in Xinjiang, ich wohne in Compton, Oklahoma. I don't know what's going on down the road. I don't care what's going on in Europe. What's the Europe? I saw Europe on television. I don't need to go there. I can go to Las Vegas and see Italy. Paris is in Las Vegas. I can ride down and I don't have to go see the real thing. You know, this is ein anderer Kopf. Und dumm hat mein Onkel mir damals gesagt, als ich saß da in dem Wohnzimmer in meinem Haus in Oakland. Das kannst du nicht wissen, Christopher. Meine Kindheit ist sehr kompliziert. Ich war in 5 Kinderheimen, Foster, so, wie sagt man?
Ja, Stiefeltern, also
ja, Pflegeeltern. Immer wieder. Und dann, als ich dann endlich mal in Oakland bei meinen Onkel und Tante war, 3 Jahre, 16 bis in der Highschool und so nach Deutschland, da hat mein Dad mir gesagt: Ron,
I know you want to go to university, you want to be a lawyer. But I think it's a good idea if you join the army, see Europe, and then come back, and then decide what you want to do.
And I said, hey, Uncle Marcus, that's, yeah, you're right, maybe. Gott sei Dank habe ich seinen Rat gefolgt, weil ich wollte in meine Scholarship an Duke University, wollte Anwalt werden, Jurist, ich sah mich als Politiker oder was. Aber durch dieses Europa sehen, denn er wusste, er war in Europa in den 30er Jahren, in Germany, England. Ich wollte, er sagt, ich muss meinen Horizont aus Amerika raus. Du musst ein anderes POV bekommen. Wenn du in Amerika da bist, dann, ja klar, es ist okay, aber, und da, als ich raus war und dann zurückblicken konnte und vergleichen könnte, wenn ich in Schweiz war, in Deutschland, in Schottland, in England, und ich sah, oh, boom. Then I understood. Und sagte jeder Ami, der herkommt, oh Mann, ja, frische Luft, anders. Das kannst du als Deutscher nicht verstehen, aber für einen Amerikaner, für die meisten, außer die, die das hier ausstehen können, weil eben es anders ist, die wollen zurück in das Ding reintauchen, dann merkst du dann, ich habe immer gesagt, man, die Deutschen wissen gar nicht, die Europäer, Germans, wie wichtig, und das ist seltsam zu sagen, wie wichtig ein Krieg war, diesen Zweiten Weltkrieg, auch der Erste, für Schwarze, für manche Schwarze. Obwohl es ein Krieg war, grauenhaft, die GIs, die Schwarzen, kamen raus aus Alabama, raus aus Mississippi, auf ein Schiff nach Paris or France. They saw white girls. They could kiss. They could dance with them. They could go in a restaurant and eat. No problem. They could walk down the street in uniform and not be called a nigger and be hung up on a tree. Dieser Krieg hat GIs. Die haben gesagt, wow. Sogar die Germans. Sogar unser Erzfeind geht anders mit uns um als unser Nachbar in Alabama. Und dann kamen sie zurück mit diesen, okay, es kann doch was anderes geben. Und das waren die Jungs, die Bürgerrechtsbewegung, das waren die Jungs, die gesehen haben, wir müssen was ändern, weil wir haben es gesehen, was da los ist, wie es sein kann. Und das ist das, was ich sage, man muss raus aus diesen, und dann kriegt man diesen point of view, durch den Fenster, du siehst alles anders. Das habe ich gesehen auch und sagte, dann habe ich den Amerika mit allen seinen wunderbaren Zielen und Träumen und sein gar ein tolles Land, wenn man es überlegt, dieses Experiment.
Aber jetzt muss ich fragen, weil du lebst ja schon ewig hier auf, weil du sagst auch immer, das habe ich auch in anderen Interviews gehört, du sagst immer, wenn ihr Deutsche, du fühlst dich dann gar nicht als Deutscher auch ein bisschen? Oder?
Nein, ja, Deutsche nicht, aber ich fühle mich immer mehr, so immer mehr. Ich bin demnächst auch abgelegen Deutscher. Ich werde das jetzt hier, ich habe schon in Wegen geleitet, dass ich meine Staatsbürgerlichkeit ändern, das heißt Doppelstaatsbürger, und dann sehen wir, was los ist nach den Midterms. Ja, nein, ich bin auch hier zu Hause und so, aber ich bin kein German. I don't think like a German. I can though. I think I can. Aber ich bleibe Army, klar, ich bleibe Army trotzdem, egal wie lange man weg ist oder wie weit man weg ist. Aber sagen wir so, ich bin eher Weltbürger. Ich sehe die Welt anders jetzt, Gott sei Dank. Ich überlege auch, wenn ich geblieben wäre, Junge, ich wäre ein Polizeistatistik, sage ich dir. Ganz klar. Ganz klar. Ja. Ja,
weil du auch jemand bist, der eher so ein bisschen seinen Mund aufmacht und dann eher aneckt. Ja.
Ja. Ich bin Wassermann. und Waschechte.
Jetzt muss ich dich nochmal zum Schluss trotzdem fragen, so jetzt diese Entwicklung mit der AfD und so weiter, also so, dass man das jetzt so deutlich spürt, jetzt auch nach den Wahlen, dass die so stark geworden sind und so weiter. Natürlich macht uns das alle Gedanken, die wir nicht die AfD unterstützen, aber wie siehst du da hast du so eine Prognose für die Zukunft? Wird das, weil ich habe ja manchmal die Angst, dass man sagt, okay, die zum Beispiel jetzt gibt es, sagen wir mal, eine große Koalition oder irgendwas, es ändert sich nicht so viel, die Leute werden noch unzufriedener und dann wählen sie noch mehr die AfD, und dann wird irgendwann die AfD die stärkste Partei. Wenn die etablierten Parteien es nicht schaffen, wieder das rumzureißen und ein bisschen auch leider oder wie auch immer auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen, vielleicht auch auf die Bedürfnisse, die tendenziell die AfD wählen, die vielleicht nicht aus so einem rechten Lager kommen, aber sagen, ich bin so enttäuscht von den etablierten Parteien, weil das ist manchmal die Gefahr, die ich sehe, dass das dann 2028 oder wann auch immer dann eben passiert, ja. Wie siehst du das?
Ähnlich wie du. Und das ist halt, deshalb unser Verein, nicht mit uns, .org. Wir haben das gegründet, weil wir eben diese Problem sieht und diese Möglichkeit. Und ich habe gesehen vorgestern oder was, 24% Zuspruch inzwischen. 1-2 Punkte hinter der CDU. Und die SPD ist ja bei 15% irgendwie gestrandet. Und es macht mir Angst. Ich sage, wir stehen an einer, es ist eine wichtige Zeit zurzeit. Und deshalb, ich finde, man muss laut, ich weiß, dieses Protest, dieses, was der 70er Jahren, was hier los war, was ich fand toll damals, die Studenten, diese Muffen 1000 Jahren unter den Talaren, die Studenten, die daraus, die Dutschkes und Fischer, diese Frankfurt, das heißt, das war damals natürlich die linke Antwort auf diese verkrustete konservative Geschichte Deutschlands, auch sehr wichtig, finde ich. Man muss natürlich nicht sagen, links oder rechts. Ich finde, die Mitte musste das tun heute, was damals die sogenannte Linke gemacht hat, und zwar laut präsenter werden, ruhig Straßenproteste, ruhig marschieren, einfach Präsenz zeigen, wie hier in München vor kurzem mit 300.000 Leuten auf der Theresienwiese. Es war Wahnsinn. Es war gar nicht geplant. Er hat auf 10.000 Leute gehofft. Und dann auf einmal, bumm, war das 300.000 Leute. In Berlin, auch Hamburg. Das heißt, die Freunde, die Verteidiger von Demokratie müssen jetzt stark laut werden. Die müssen sonst, wie du sagst, diese paar Prozente mehr. Und dann haben wir wirklich hier Riesenprobleme.
Ja, ich glaube, aber was ich natürlich auch meine, ist so, man darf so wie den Kesseldruck nicht zu erhöhen. Also man muss schon gucken, finde ich, dass man auf die Leute, auf die Bevölkerung, genau, also zugeht, wenn man das unterdrückt, wenn man, so wie wenn man gesagt hat, man muss die AfD verbieten und so weiter, man löst damit nicht das Problem, ja, glaube ich.
Verbieten wäre falsch, das ist immer falsch, verbieten. Nein, nicht verbieten. Entgegentreten.
Yeah.
Albert Lafont hat gesagt, und diese Worte sind so einfach, und er ist einer meiner Helden, mein Programm, Ron Williams mit Albert Lafont, ist sehr erfolgreich seit Jahren jetzt, seit Oktober letztes Jahr. Aber er hat gesagt zum Beispiel, und er war ein großer Aktivist, also nicht nur Künstler, wir müssen Hass und Hetze mit Herz und Verstand entgegentreten.
Absolut.
Das heißt, nicht verbieten, sondern schon in Streitgespräche in denen zu treten, aber mit Fakten.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Ich glaube halt, dass man, dass wir sagen müssen, okay, für was stehen wir? Das ist Liberalität und trotzdem können wir verstehen die Bedürfnisse der Menschen, die möglicherweise die AfD wählen, und wir sind auch bereit, und das ist halt das Wichtige, wir müssen bereit dazu sein, das meinte ich ja, diese Bedürfnisse, die ernst zu nehmen, das möglicherweise aufeinander zuzugehen, aber wir müssen trotzdem sagen, wir sind die Liberalität ist die stärkste Kraft bei uns hier im Land. Und da geht auch kein Weg dran vorbei und da gibt es auch keine Diskussionen drüber. Und alle, die das nicht so sehen, die müssen sich unterordnen. Wir sind bereit, auf euch zuzugehen, weißt du, aber...
Das meine ich. Und zwar nicht aggressiv.
Nein, nicht aggressiv.
Sondern mit Haltung.
Ja.
Aber Gerechtigkeit erfordert oft, dass man sagt, hier nein.
Ja.
Wir müssen schon, wie ist das Wort, man muss nicht beleidigend vorgehen, man muss nicht... Aber man muss standhaft und nicht weichen. Weil wenn man Kerzen halten und Lichterketten, das ist alles wunderbar. Das ist toll und hilft, und singen ist wunderbar. Aber es gibt auch Argumente. Man muss Argumente bringen. Man muss Fakten bringen. Man muss den Leuten mit Fakten, aber mit Haltung und nicht mit dieses schüchterne, ja, wir wollen niemanden zu nah. Nein.
Nee.
Weil so sind sie nicht. Beobachte die Herrschaften im Bundestag. Was das für eine Gejaule, was für eine auf dreiste Arroganz und wie das Wort. Wird man, der Demokrat soll das sitzen und erlauben und sagen, nein! Da muss man sagen, nein, so nicht. Nicht in diese Sprache nicht. Das haben wir schon einmal gehabt, vor 85 Jahren. Wollen wir nicht mehr. Nicht mit uns.
Ja,
geht auch nicht mit uns von Ort. Unterstütze unsere Organisation. Bitte hilf uns, weil wir wollen mehr Leute dazu bringen, diese zwei Sätze laut. Nicht mit uns. Wir machen da nicht mit. Nein.
Ja.
Und das muss.
Weißt du, aber man muss halt auf der anderen Seite, wie gesagt, sagen, das geht ja nicht darum, dass man alles, was die anderen etablierten Parteien machen, dass man das damit rechtfertigt und sagt, das ist alles super und wir wollen, dass das so bleibt, wie es ist. Nein, es müssen sich schon Dinge ändern und wir verstehen die Wünsche der Menschen. Wir versuchen das zu verstehen und es muss sich was ändern. Aber halt, es gibt nicht nur eben schwarz und weiß sozusagen, es gibt nicht immer nur dieses Extreme, sondern das ist auch, und ich bin auch ein absoluter Verfechter davon, man muss einen mittleren Weg einfach finden, ja, eine Mitte, eine gute, und eine starke Mitte gibt es in Deutschland momentan halt eher nicht so, ja, muss man auch sagen.
Oder sagen wir, wenn sie es gibt, sie ist irgendwo, weiß nicht, sie ist versteckt oder sie
tut sich nicht gern
zeigen. Mhm. Und du hast recht, auch die Parteien, muss man kritisieren, man muss rangehen.
Ja. Die AfD fühlt sich ja immer so wie, als wäre sie der Retter in der Not, der Vertreter des kleinen Mannes. Und die Leute haben auch das Gefühl, teilweise, und die sagen dann, ja, die sagen endlich mal, was ich immer sagen wollte. Und die etablierten Parteien haben halt auch auf der anderen Seite eine zu große Distanz geschaffen zum Wähler, haben irgendwie mit dem dann gar nichts mehr zu tun. Und deswegen fühlt der Wähler sich ja dann so, ja. Also nicht jeder, aber viele. Und das ist das Problem.
Hey, ich gebe ein Meeting.
Ja.
Es war toll mit dir, Christopher. Irgendwann mal wieder, gerne.
Ja, wir kommen, lieber Ron, genau, ich mache mal hier meine Abschlussmoderation. Also ich danke dir sehr, es war jetzt sehr politisch, was wir heute nur, aber es war toll mit dir zu sprechen. Bleib noch dran, ich wünsche dir alles, alles Gute, wir verlinken alles das, was du erzählt hast und...
Darf ich was sagen?
Ja.
Ich bin auf Tour mit Daisy und dem Chauffeur mit Doris Kunstmann seit 2022, Riesenerfolg, tolles Stück. Wie jeder weiß, Pulitzerpreis gewonnen. Das Film war toll mit Morgan Freeman und so weiter. Das Bühnenstück ist noch schöner. Dieses Thema auch, Rassismus in Georgia damals. Bitte auf meine Website ron-williams.de, da kannst du schauen. Und Sweet Soul Music Review. Wir sind unterwegs, Köln, jetzt mit zwei Tage mit Motown, vier Shows. Jetzt 2021 März. Das heißt, ich bin unterwegs auf der Bühne mit Musik, mit Jazz-Trio, mit meiner Ron Williams, Harry Belafonte. So, schaut vorbei und wenn ihr da reinkommt, kommt hinter die Bühne, sagt Hallo oder wir sehen uns im Foyer, shake hands, meet and greet.
Oh ja, super. Ja, ich verlinke das alles. Das ist super. Das ist eine tolle Idee. Und wenn ich in der Nähe bin, komme ich auch vorbei.
Du, ich lade dich ein. Ja. Ruf mich an, ich lade dich ein.
So machen wir das. Bleib noch dran, ganz kurz, aber alles Gute. Ja, mach's gut.
Servus. Ciao, ciao. Servus.